Stellt euch mal vor, hier bei euch in Wehna, kommt da hinten jetzt, geht die Tür auf, da kommt ein Ehepaar rein, neu zur Gemeinde, die an Jesus Christus glauben. Die haben ein Herz für Jesus, aber die sind total gepierst. Die haben ihr Gesicht voll mit Piercings und dann gibt es einige aus der Gemeinde, die sagen dann später zu Ulf: Ulf, du bist ja unser Pastor und du weißt, wir sind aus Friesen. Wir haben ein bisschen Probleme damit. Du musst mal mit den Leuten reden. Wir nennen die mal Jan und Claudia und Ulf nimmt sich das dann zu Herzen und trifft sich mit Jan und Claudia zu einem Gespräch über dieses Thema. Es geht dann hin und her und während sie so im Gespräch sind, miteinander, geht dann die Tür auf. Sie sitzen dort in der alten, im alten Kinderort hier nebenan. Geht die Tür auf, kommt ein alter Mann rein, mit Handstock in der Hand, 2000 Jahre alt. Der ist gerade von den Toten auferstanden. Und das ist der Paulus. Paulus sagt: Ich habe gehört, ihr habt ein Problem in Wehna. Ich habe dazu mal was geschrieben. Nicht zu diesem Problem, aber zu einer ähnlichen Situation in der Gemeinde in Korinth. Und die Lösung, die ich den Geschwistern damals vorgeschlagen habe in Korinth, denke ich, die könnte auch in Wehna eine Hilfe sein. Er sagt ihnen noch so ein bisschen Hintergrundinformation. Ich war damals 18 Monate in Korinth. Danach ging ich weg. Danach kam dann Apollo. Der hat die Gemeinde weiterhin aufgebaut. Und nach 3 Jahren, also 4,5 Jahre später, kamen dann Leute aus der Gemeinde in Korinth zu mir. Das steht in 1. Korinther 1, Vers 10. Das waren Leute von Chloe und die haben mich informiert über die Situation in der Gemeinde und haben mir dann gesagt: In der Gemeinde in Korinth gibt es nur Probleme. In Kapitel 1 bis 4, da sind Leute, die haben einen Personenkult eingeführt. Da gibt es jetzt Geschwister, die sind für Paulus. Dann gibt es andere Geschwister, die sind für Apollo. Andere Geschwister sind für Petrus und noch andere sind für Jesus. Also ein Personenkult in der Gemeinde. Paulus schreibt dazu seine Meinung in Kapitel 3 und korrigiert das. Dann sagt Paulus in Kapitel 5, gab es in der Gemeinde eine Situation, da gab es einen Bruder, der hatte Geschlechtsverkehr mit der Frau seines Vaters und die Gemeinde hat das einfach toleriert, überhaupt nicht reagiert darauf. In Kapitel 5 habe ich dann dazu geschrieben, wie die Gemeinde sich verhalten sollte. In Kapitel 6 geht es um das Thema, dass Geschwister im Glauben, also Korinther, öffentlich vor einem Richter sich streiten über banale Sachen. Und dieses öffentliche Streiten ist so, dass das alle anderen Korinther sehen können und dann sehen, aha, das sind also die wiedergeborenen Christen, das sind diejenigen, die sagen, ihr Leben hat sich geändert. Und die verhalten sich untereinander so, dass sie über banale Sachen vor einem Richter streiten. Kapitel 6, ganz zum Schluss, Kapitel 6, 12 bis 20. Dann gab es vom griechischen Denken her einige Geschwister, die dann gesagt haben, wir müssen unseren Leib und unsere Seele trennen. Wichtig ist, dass wir Jesus mit unserer Seele, mit unserem Geist ehren. Und was wir mit dem Leib machen, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und aus dem Grunde können wir auch als Männer weiterhin zu den Prostituierten gehen. Kapitel 6, 12 bis 20. Paulus korrigiert das in diesem Abschnitt. Und dann in Kapitel 7 geht es um die Ehe. Da waren dann einige von den gläubigen Ehepaaren so fromm geworden, dass sie meinten, wenn man keinen Geschlechtsverkehr mehr in der Ehe hat, dann ist man auf einem höheren Niveau geistlich als die armen anderen, die noch Geschlechtsverkehr miteinander haben. Paulus korrigiert das in Kapitel 7. Und dann kommt Kapitel 8, 9 und 10, was wir vorhin gehört haben. Ein Problem, das es auch heute in Wehna natürlich so nicht geben wird. Da geht es um Götzenopferfleisch, ob man das essen darf. Und da sagt Paulus dann jetzt zu Ulf und auch zu Jan und Claudia, das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Und dann werde ich euch ein bisschen erklären, was ich damals damit gemeint habe und wie das euch in eurer Frage in Wehna helfen kann. Wir lesen das mal zusammen. Zum zweiten Mal jetzt, das hält es besser. Sagt Paulus also, Kapitel 8, 1, nun zur Frage des Opferfleisches. Also Opferfleisch war Fleisch, das damals den Göttern geopfert wurde, griechische Götter in Korinth. Und die Frage war, darf man das essen oder nicht? Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Die Erkenntnis bläht auf. Diese Erkenntnis in Bezug auf das Opferfleisch im Fall der Korinther hat in ihrer Gemeinde dazu geführt, dass sie aufgeblasen waren. Das heißt, sie sind rücksichtslos miteinander umgegangen. Sie waren aufgeblasen. Die Liebe aber baut auf. Also wenn ihr eure Erkenntnis in Liebe umsetzt, das wird dann so sein, dass es die Gemeinde aufbaut. Wer meint, etwas erkannt zu haben und hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Jetzt kommt es zu dieser Frage, Vers 4. Nun zur Frage, ob man Opferfleisch essen darf. Frage von den Korinthern. Darf man dieses Fleisch essen, das anderen Göttern geopfert wurde? Antwort von Paulus. Ich weiß, die Hoffnung über alle, Hoffnung für alle übersetzt das anders. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Also Paulus' Antwort ist, es gibt nur einen Gott. Es ist die Antwort Nummer 1. In Vers 8 kommt noch eine zweite Antwort dazu. Also es gibt nur einen Gott. Vers 5. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und es gibt viele Herren. Also er hat jetzt gerade gesagt, es gibt nur einen Gott in Vers 4. Und jetzt sagt er, es gibt viele Götter und viele Herren. Und das kann er einfach so schreiben, den Korinthern, und muss ihnen das nicht erklären, weil sie in Korinth wohnen und wissen, was er damit meint. Aber er muss uns das heute erklären. Damals war es in Korinth so, es gab 26 Götzentempel in dieser Stadt, wo 26 verschiedene griechische Götter angebetet wurden. Und deshalb sagt Paulus, es gibt viele Götter und viele Herren in eurer Stadt in Korinth. Und das wussten sie, das braucht er nicht erklären, aber er muss es uns heute erklären, damit wir das verstehen. Also es gibt nur einen Gott, sagt der Vers 4, aber in eurer Stadt gibt es viele Götter und viele Herren. Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem er alles ist, und wir auf ihn hin und einen Herrn Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn hin. Also jetzt sagt er, nachdem wir zum Glauben an Jesus gefunden haben, wissen wir zwar, dass es diese vielen Götter in unserer Stadt weiterhin gibt, diese Götzentempel, aber für uns, die wir jetzt an Jesus Christus glauben, gibt es nur noch einen Gott, und zwar ist das unser Herr Jesus Christus. Aber, sagt er, nicht alle haben das bis jetzt kapiert, Vers 7. Doch nicht in allen ist die Erkenntnis, diese Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt, nicht in allen, das sind von den Geschwistern in Korinth. Einige, sagt er dann, von den Geschwistern, sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewöhnt, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt oder verunreinigt. Also die Situation ist, es gibt nur einen Gott. In Korinth gibt es weiterhin 26 Götzentempel. Nachdem wir jetzt zum Glauben an Jesus gefunden haben, wissen wir, für uns gibt es nur einen Gott. Aber, sagt er, Vers 7, nicht alle sind schon so weit. Nicht alle können das unterscheiden und wissen, dass dieses Fleisch, das diesen Götzen geopfert wird, in Wirklichkeit nur Fleisch bleibt. Vers 8. Das ist die zweite Aussage, theologische Aussage von Paulus. Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, geringer, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also die Aussage von Paulus ist, eigentlich ist es völlig egal, was ihr esst und wie ihr esst. Das wird euch weder besser noch schlechter machen vor Gott. Das ist eine theologische Wahrheit. Aber, sagt er, Vers 9, diese Freiheit, diese Überzeugung, dass es egal ist, was man isst, gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit, also das Umsetzen dieser Erkenntnis, dass das Essen dieses Götzenopferfleisches keinen Unterschied macht, passt auf, dass das den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Also die Schwachen sind hier die schwachen Geschwister in der Gemeinde in Korinth von Vers 7. Vers 10, denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis, halt diese Erkenntnis, es gibt nur einen Gott und das Essen macht keinen Unterschied, wenn einer von dich mit dieser Erkenntnis in einem der vielen Tempel zu Tische liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, ermuntert, das vom Opferfleisch zu essen. Also die Situation ist, noch einmal, es gibt nur einen Gott, viele Götter gibt es in Korinth, wir haben das jetzt erkannt, sind zum Glauben an Jesus gekommen, es gibt für uns nur noch einen Gott, wir wissen auch, dass das Essen keinen Unterschied macht, aber wir wissen auch, es gibt andere Geschwister, sind noch schwach, die haben das noch nicht kapiert und wenn die uns jetzt sehen, dass wir dieses Fleisch essen, dann kann das dazu führen, dass das diese Geschwister zu Fall bringt. Das muss man jetzt kurz, möchte ich euch kurz skizzieren, dem Hintergrund. Das ist der Marktplatz von Korinth hinter mir hier. Und auf diesem Marktplatz gibt es halt verschiedene Geschäfte. Da gibt es den Schuster, der seine Schuhe verkauft. Da gibt es einen, der Hühnereier verkauft. Und so weiter, was es alles auf dem Marktplatz gibt. Und dann gibt es halt auch einen, das ist hier, das ist der Metzger. Und dieser Metzger verkauft bekanntlich Fleisch. Und er bekommt sein Fleisch von Opfer, die diesem Apollo gebracht werden. Das war damals normal in Korinth. Man bringt dem griechischen Gott Apollo ein Fleischopfer, ein Tieropfer. Ein Drittel von diesem Fleischopfer wird verbrannt in dem Tempel und steigt hoch als ein Wohlgeruch für diesen Gott. Ein anderes Drittel bekommt der Metzger. Und das kann man auf dem Marktplatz kaufen als Fleisch. Und das dritte Drittel wird hier an den Tischen in dem Tempel gegessen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Also ihr müsst euch vorstellen, das war damals so. Hier laufen die Geschwister von Korinth herum und sehen hier einige von ihren Geschwistern in dem Tempel zu den Tischen liegen. Einige von den Geschwistern, von denen sie meinten, die sind stark im Glauben, und die sind jetzt dort, unsere Vorbilder, und liegen dort im Tempel. Ihr müsst euch das so vorstellen, als ob jetzt Engelbert und Monika hier liegen würden an dem Tisch. Dann nehmen wir mal Ulf und seine Frau, ich weiß den Namen im Moment nicht, die liegen auch an einem Tisch hier, und andere aus der Gemeinde. Und dann hier laufen einige aus der Gemeinde in Wene auf den Marktplatz und sehen eure Vorbilder hier in dem Götzentempel liegen. Und die essen dieses Götzenfleisch, und für euch ist das ein Problem. Ihr seid noch nicht so weit. Für euch ist es ein Problem, dass die dort sind und ihr denkt, was sind das für Vorbilder? Da liegen sie, da sitzen sie, also in diesem Götzentempel, haben Gemeinschaft mit anderen Götzendienern. Und dann sollen wir uns sonntags mit ihnen in der Gemeinde treffen und Jesus anbeten. So ist so ein bisschen der Hintergrund. Also es ist eine Gemeinde, an der Paulus diesen Brief schreibt, eine Gemeinde in Korinth, die wirklich existiert hat. Und es gibt einige Geschwister, die gehen in diesen Götzentempel und essen dort das Fleisch. Und das ist für andere Geschwister ein Anstoß. Wenn man hier in diesem Götzentempel ist, dann ist das nicht nur, dass man das Fleisch isst, sondern nimmt man auch teil, oder man ist ein Teil der Götzenanbetung, auch wenn die anderen den Götzen anbeten und ich nur dabei sitze, man ist Teil dieser Gemeinschaft und ist auch Teil der Gemeinschaft, denn in diesem Tempel war es auch üblich, dass es Tempelprostituierte gab und durch den Geschlechtsverkehr auch dieser Gott geehrt wurde. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Briefes oder dieses Abschnittes. Dann geht's weiter. Vers 11. Ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis, eine Erkenntnis, die theologisch korrekt ist, ne? Es gibt nur einen Gott und es ist egal, was ich esse, das Fleisch ändert sich nicht, wenn man das einem Götzen opfert. Fleisch bleibt Fleisch. Aber der Schwache wird durch deine Erkenntnis zugrunde gerichtet, der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr so an euren Brüdern schuldig werdet, also wenn ihr das rücksichtslos umsetzt in diesem Tempel und ihr Gewissen, das doch schwach ist, belastet, dann macht ihr euch an Christus schuldig, dann sündigt ihr gegen Christus. Also die Aussage ist hier, korrekte Theologie, die du am falschen Ort oder ohne Liebe umsetzt, ist Sünde. Auch wenn es theologisch korrekt ist, dass du dieses Fleisch essen kannst, wenn du das ohne Liebe, ohne Rücksicht auf deine Geschwister umsetzt, wird es hier bezeichnet als, dann macht ihr euch an Christus schuldig. Und dann kommt die Schlussfolgerung von Paulus, Vers 13. Darum, meine Schlussfolgerung, sagt Paulus, werde ich, wenn eine Speise mein Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Also seine Schlussfolgerung ist, ich habe die Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Ich habe auch die Freiheit, es zu lassen. Und wenn das für meinen Bruder ein Problem ist, dann nehme ich mir die Freiheit, es sein zu lassen. Werde ich auf dieses Fleisch verzichten. Das ist jetzt eine konkrete Antwort an die Korinther. Und die verallgemeinert er jetzt, diese Antwort, in Kapitel 10, Und belegt das dann durch zwei Beispiele in Kapitel 9. Aber zunächst einmal müssen wir eine Frage stellen. Was sagt überhaupt dieser Text, den wir jetzt gerade gelesen haben? Worum geht es in diesem Text? Das müssen wir eigentlich jetzt kurz zusammenfassen. Worum geht es in Kapitel 8, was wir gerade gelesen haben? Ungefähr würde ich so zusammenfassen. Es geht in diesem Text darum, dass das Umsetzen, das in die Praxis Ausleben meines Wissens oder meiner theologischen Überzeugung oder meiner Freiheit als Christ, das ordnet sich dem Reifegrad meiner schwächeren Geschwister unter. Das haben wir ja gerade gelesen, wenn ein schwächerer Bruder da ist und der dich dort sieht, kommt er dadurch zu Fall. Schlussfolgerung von Paulus ist, dann werde ich darauf verzichten, damit mein schwacher Bruder nicht zu Fall kommt. Also meine Freiheit als Christ, mein Leben zu leben, orientiert sich an dem Reifegrad der anderen Geschwister. Ist das verständlich? Jo? Also es geht letztendlich um nichts anderes als das, was Jesus schon gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also es geht um die Liebe zum Anderen. Und diese Liebe zum Anderen, zu den Geschwistern, die bestimmt, wie ich mich verhalte. Jetzt werden wir das kurz begründen. Einmal nochmal mit der Begründung von Vers Kapitel 8 und dann zwei Begründungen aus Kapitel 10 und zwei aus Kapitel 9 und dann kommen wir zum Schluss. Also die Begründung aus Kapitel 8 war, die haben wir gerade gelesen, darum werde ich, wenn eine Speise mein Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Also das Kriterium war der schwächere Bruder, das Kriterium ist die Nächstenliebe. In Kapitel 10, wenn ihr das zu Hause mal nachlesen wollt, erklärt Paulus dann zwei mögliche Situationen. Er sagt, wenn du alleine bist, dann kannst du dieses Fleisch gerne genießen, brauchst auf niemanden Rücksicht nehmen, weil dich keiner sieht. Die Begründung ist in Vers 26, denn des Herrn ist die Erde und alles, was sie erfüllt. Also alles, was du hast zu essen, in diesem Fall die Korinther, genieße es, denn es kommt vom Herrn. Du brauchst keine Rücksicht nehmen auf niemanden. Das ist die erste Situation. Die andere Situation ist, wenn dich aber jetzt jemand einlädt zu sich nach Hause, in Kapitel 10 steht, dass es ein Nicht-Christ ist, der dich einlädt, dann sagt er, geh hin und ess, was er dir vorstellt, was dir vorgesetzt wird, ohne zu fragen. Ess es. Aber, sagt er, wenn der andere sagt, das ist Fleisch, das einem griechischen Gott geopfert wurde, dann ess es nicht, um das Gewissen des anderen nicht zu beschweren, um für ihn kein Anstoß zu sein. Also zweimal das gleiche Fleisch, an zwei verschiedenen Orten. An einem Ort ist es okay, wenn du alleine bist. Bei dem anderen wäre es auch okay gewesen, wenn er nicht gesagt hätte, das ist Götzenfleisch. Wenn er das aber sagt, dann sei kein Anstoß für den, dann verzichte darauf. Also Kapitel 10, diese zwei Beispiele. Und dann sagt er, diese zwei Beispiele sind allgemeingültig. In Vers 31 sagt er, das werden wir jetzt verallgemeinern, weil ihr Korinther ja Schlitzohren sagt, sagt Paulus, ihr werdet bestimmt da irgendwo noch einen Ausweg suchen, aber jetzt verallgemeinern wir das. Sagt er, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut. Also nicht nur, es geht nicht nur ums Fleischessen, sondern es geht darum, was auch immer ihr tut. Sei es das Auto waschen, sei es das Abwaschen zu Hause, sei es das Arbeiten am Arbeitsplatz, sei es die Kindererziehung, was auch immer ihr tut, egal was. Tut alles zur Ehre Gottes. Das ist hier das Imperativ. Tut alles, was ihr tut, zur Ehre Gottes. Und jetzt erklärt er, wie das geht. Gebt niemandem Anstoß, weder Juden noch Griechen noch der Gemeinde Gottes. Weder Juden noch Griechen, das sind also die jüdische Welt und die nicht-jüdische Welt, das sind also alle Leute, die dich umgeben. Sei kein Anstoß für sie, weder für Juden noch für Griechen noch der Gemeinde Gottes. Also es geht darum, außerhalb der Gemeinde sei kein Anstoß und in der Gemeinde sei auch kein Anstoß. So sollte unser Leben sein, so ist das Leben zur Ehre Gottes. Dann sagt er, wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu retten. Also das Kriterium ist wieder für Paulus, dem anderen Bruder kein Anstoß zu sein, oder auch dem Nichtchristen kein Anstoß zu sein. Sein Kriterium ist, was dient dem anderen? Was hilft, damit andere Menschen zu Jesus hingezogen werden? Also das ist die Verallgemeinerung in Kapitel 10. Alles, was ihr tut, tut es zur Ehre Gottes. Dann belegt er das mit zwei Beispielen aus seinem eigenen Leben in Kapitel 9. Erklärt ihn dann, ihr wisst ja, als ich damals vor 4,5 Jahren zu euch kam, zu der Zeit gab es viele andere Wanderphilosophen. Das sind Leute, die wandern, gehen von Stadt zu Stadt, halten philosophische Vorträge und leben davon. Er sagt, das, was ich gemacht habe, ich habe euch das Evangelium erklärt, und er erklärt in Kapitel 9, 1 bis 18, ich hätte auch das Recht gehabt, vom Evangelium zu leben. Aber dann hättet ihr mich wahrscheinlich mit diesen anderen Philosophen verwechselt und das wäre nicht gut gewesen. Deshalb habe ich darauf verzichtet, in eurem Fall etwas für das Verkündigen des Evangeliums zu nehmen. Bei den Philippern und den anderen Gemeinden, sagt Paulus, habe ich dafür etwas genommen. Er sagt in Vers 12, wenn andere dieses Recht bei euch haben, andere sind diese anderen Philosophen, wieso dann wir nicht erst recht, also die Apostel? Dennoch haben wir von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht, sondern nehmen alles auf uns, um dem Evangelium von Christus ja keinen Stein in den Weg zu legen. Also der Grund wiederum für das Verzichten ist, dass man keinen Stein, keinen Anstoß ist für das Evangelium. Sei es für andere Menschen oder für das Evangelium, das Kriterium für Paulus ist, ich möchte kein Anstoß sein und wenn ich dann auf mein Recht verzichten muss dafür, dann bin ich dazu bereit, wenn es dazu dient, dass ich für andere kein Anstoß bin. Und das zweite Beispiel sagt er dann, als ich euch dann verlassen habe und in andere Städte gegangen bin, um dort anderen Leuten das Evangelium zu verkündigen, habe ich mich jeweils der anderen Kultur angepasst. Wenn ich mit Juden zusammen war, ich bin ja von Haus aus Jude, sagt Paulus, der zum Glauben an Jesus fand, da weiß ich, wie ich mich zu benehmen habe, dann halte ich den Sabbat als Jude, auch wenn das eigentlich als Christ nicht nötig ist, aber damit ich für die Juden kein Anstoß bin, mache ich das. Dann esse ich dieses Götzenopferfleisch nicht, um für die Juden kein Anstoß zu sein. Denn die Juden, das habe ich, glaube ich, vorhin nicht erklärt, die hatten ein Sonderrecht damals im Römischen Reich. Die konnten ihr eigenes Fleisch, ihre eigenen Tiere schlachten, ohne dass sie Götzen geopfert wurden. Nur alle anderen, die Griechen, die mussten dieses Götzenopferfleisch kaufen und auch die Christen, aber nicht die Juden. Also sagt er, wenn ich bei den Juden bin, natürlich esse ich dann das Fleisch von ihnen, dieses koschere Fleisch. Und wenn ich bei den Griechen bin, passe ich mich dort an. Ich lese das mal vor. Kapitel 19. Denn weil ich frei bin gegenüber allen, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Das werden wir jetzt 5-mal lesen, das, was in Rot ist hier, das Kriterium für Paulus ist. Ich möchte andere Menschen gewinnen. Deshalb passe ich mich an. Deshalb bin ich bereit zu verzichten auf meine Rechte. Den Juden bin ich ein Jude geworden, in Bezug auf den Sabbat oder das Götzenopferfleisch, um die Juden zu gewinnen. Denen unter dem Gesetz, einer unter dem Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Ziel, um die unter dem Gesetz zu gewinnen. Die ohne Gesetz, das sind jetzt die Griechen, aber bin ich geworden wie einer ohne Gesetz. Da brauche ich den Sabbat nicht heiligen. Dann mache ich das so wie ihr Korinther, dann heilige ich den Sonntag, aber nicht den Samstag. Und wenn ich bei euch bin, und wenn das für euch kein Anstoß ist, dann kann ich auch ohne Probleme dieses Fleisch essen, obwohl ich eigentlich Jude bin und das nicht dürfte. Also ich passe mich an, um kein Anstoß zu sein. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, vielmehr Christus für mich maßgebend ist, aber das Ziel ist wieder, um die ohne Gesetz zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um in jedem Fall einige zu retten. Alles aber tue ich, um des Evangeliums willen, um Anteil zu bekommen an ihm. Paulus hat jetzt 5-mal gesagt, sein Ziel ist es, um andere zu gewinnen. Er verhält sich, er passt sich an, damit andere Menschen gewonnen werden. Und das, denke ich, jetzt sollte auch unser Ziel sein, sei es außerhalb der Gemeinde oder auch in der Gemeinde. Wir wollen gewinnend sein und wollen gemeinsam mit Jesus vorangehen. Also wenn man das jetzt zusammenfasst, diese 3 Kapitel, das ist ein bisschen viel, aber man kann es zusammenfassen in einem Satz. Was wird in diesen 3 Kapiteln gesagt? Was ist das ethische Prinzip, das Paulus hier weitergibt an die Korinther? Man könnte sagen, dass das Ausleben das Umsetzen meiner Freiheit als Christ oder meiner Rechte als Christ, das hängt davon ab, ob das für die anderen, mit denen, die mich umgeben, ob das für die fördernd ist, ob das für die dienlich ist, ob das für Christus gewinnend ist. Das ist das, was durch die drei Kapitel hindurchgeht. Ich lebe meine Freiheit so aus, oder die Frage des Auslebens ist das für andere gewinnend? Ist das für andere fördernd, wenn ich so lebe oder wenn ich so lebe? Und es hängt nicht davon ab, ob ich theologisch recht habe. Das ist eigentlich, wird vorausgesetzt. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie setze ich das um? Und ich sollte es so umsetzen, dass es für andere gewinnend ist. Also für Paulus ist die Gemeinschaft, das Miteinander in der Gemeinde, viel, viel wichtiger als das Durchsetzen seiner persönlichen Überzeugung. Denn ihr müsst euch vorstellen, damals in Korinth gab es nur eine Gemeinde, diese, an der der 1. Korintherbrief geschrieben wurde, und es gab 26 andere Götzentempel. Es gab keine 2. Korinthergemeinde oder 3. Korinthergemeinde oder 4. Korinthergemeinde, es gab nur die eine. Nicht so wie bei uns heute in Wiener, dass wenn man ein bisschen weiterfährt, 500 Meter ungefähr oder 600, hat man den EC, oder wenn man ein bisschen in die Richtung fährt, hat man eine Pfingstgemeinde. Das gab es nicht. Wenn damals die Geschwister in Korinth in der Gemeinde sich nicht verstanden haben, dann gibt es keine andere Alternative Gottes mehr in Korinth. Dann ist diese Gemeinde die einzige, und dort muss ich mit meinen Geschwistern leben. Und deshalb ist es wichtig, dass ich so lebe mit meinen Geschwistern, dass mein Verhalten dienlich ist und fördernd ist für die anderen. Jetzt fasse ich es mal zusammen. Dankeschön, bevor ich zum Schluss komme hier. Also die Frage, die dieser Text an uns stellt, ist eigentlich, wo muss ich auf das Wohl des anderen Rücksicht nehmen? Wenn ich jetzt in die neue Woche hineindenke, wo wäre es bei mir dran, mein Verhalten zu ändern, um für andere gewinnend zu sein? Die Frage ist, ob das Ziel meines Lebens ist, mit Jesus, so wie Paulus, für andere Menschen gewinnend zu sein. Ist das Ziel meines Lebens, wenn ich morgen zur Arbeit gehe? Viele von euch gehen nicht zur Arbeit, wenn ich hier durch die Reihen gucke. Wenn ihr zum Kaffee trinken geht als Rentner oder was auch immer, euch mit anderen Rentnern trefft, ist das Ziel eures Kaffeetrinkens mit den anderen Rentnern, gewinnend zu sein für Jesus? Ist es euer Ziel, kein Hindernis zu sein? Also ein Text, der uns diese Frage stellt, wozu lebe ich oder was ist das Ziel meines Lebens in der Gemeinde in Wiener und was ist das Ziel meines Lebens in Wiener? In der Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden, was ist mein Ziel? Ist es mein Ziel, gewinnend zu sein? Und deshalb die letzte Frage, bin ich bereit, auf mein Recht zu verzichten für das Wohl der Gemeinde oder auch aus Liebe zum Nächsten? Paulus hat jetzt zu den Korinthern gesagt, euer Verhalten ist zwar, oder ihr dürft, es ist zwar theologisch richtig, ihr könnt dieses Fleisch essen, aber es ist falsch, wie ihr das umsetzt, weil ihr dadurch andere Geschwister zu Fall bringt. Und die Frage, die ich zu Anfangs gestellt habe, mit dem Beispiel mit den Piercings, die Frage ist nicht, ob die raus müssen oder nicht. Die Frage ist das gewinnend für andere? Und zwar, wenn ich jetzt aus einem Hintergrund kommen würde, wo es die Mehrheit meiner Freunde Piercings haben, dann ist es gar kein Problem. Wenn ich dort bin mit meinen Piercings, dann ist das kein Anstoß. Dann kann das durchaus ein Mittel sein, um andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Wenn ich irgendwo in der Geschäftsleitung bin, stelle ich mir vor, dass das schon ein Problem sein würde, wenn dort jemand so rumlaufen würde. Und auch in der Gemeinde. Die Frage ist, was dient dem anderen? Was dient zur Auferbauung der Gemeinde? Es geht nicht darum, ist das theologisch richtig oder falsch. Wir wissen, dass das Einzige, was wichtig ist, um in den Himmel zu kommen, ist der Glaube an Jesus Christus. Und wer an Jesus Christus glaubt, sagt die Bibel, hat ewiges Leben. Und das soll mein Leben auch ausstrahlen. Und es kann sein, dass es bei dem einen oder anderen nötig ist, da was an seinem Aussehen zu ändern und bei dem anderen nicht. Das hängt immer vom Kontext, vom Umfeld ab. Also die Frage, die sich hier stellt, ob wir bereit sind, dieses Prinzip umzusetzen in unserem Leben, dass ich meine Freiheit so umsetze mit dem Kriterium, dient das anderen Menschen? Ist das für andere dienlich und fördernd? Soweit dieser Text. Wir hören jetzt noch ein Lied und werden anschließend eine Gebetsgemeinschaft haben.